Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Garnelen aus einem alten Salzbergwerk klingt vielleicht nicht so appetitlich, funktioniert aber. Über das Startup Aquaporna mehr am Ende dieser Sendung, in der wir auch auf 6 Jahre Datenschutzgrundverordnung schauen und die Frage beantworten, warum das Tracking im Netz immer noch möglich ist. Zunächst aber zur Konjunktur. Es waren vor allem ja die hohen Energiepreise, weniger Nachfrage aus dem Ausland und auch die rasant gestiegenen Zinsen, die die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr haben, in eine Rezession rutschen lassen. Zum Jahresauftakt hält sich die Konjunkturlage nun wieder auf. Gregor Lischka mit den Details.
Die deutsche Wirtschaft wächst wieder. Wenn auch sehr gemächlich, aber immerhin. Um 0,2% ist das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, in den ersten 3 Monaten dieses Jahres gewachsen. Das meldete das Statistische Bundesamt heute Morgen und bestätigte damit bereits vorläufige Annahmen. Für Timo Wollmershäuser, Ökonom am IFO-Institut, ist dies ein weiteres positives Signal unter vielen aus den letzten Monaten.
Wir haben kräftige Lohnsteigerungen, wir haben rückläufige Inflationsraten. Wenn wir auf die Stimmungsindikatoren schauen, dann haben wir auch eigentlich seit Jahresbeginn eine gewisse Aufhellung. All das führt natürlich dann auch dazu, dass auch die Wirtschaftsleistung wieder steigt.
Vor allem die zuletzt schwächelnden Bauinvestitionen legten den Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge deutlich zu. Auch von den Exporten kamen positive Impulse. Trotzdem, es gibt auch einige Branchen, die weiter in der Krise stecken. So meldete Gesamtmetall, also der Arbeitgeberdachverband in der Metall- und Elektroindustrie, heute, dass die Produktion im ersten Quartal deutlich gesunken sei. Auch die Neuaufträge seien weiter rückläufig, erklärt Lars Krömer, Chefvolkswirt von Gesamtmetall.
Also insofern für uns jetzt noch keine Entwarnung, die wir geben können.
Er hält die Krise also noch lange nicht für überwunden. Die Ursachen sieht Krömer weiterhin in den vergleichsweise hohen Energiepreisen und dem starken Fachkräftemangel.
Wir sehen eine deutliche Investitionszurückhaltung im Land und das führt auch im Endeffekt dazu, dass wir uns eigentlich vom weltweiten Wachstumstrend in der Industrieproduktion regelrecht entkoppelt haben in Deutschland.
Tatsächlich fällt auch der bisherige Anstieg der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung im internationalen Vergleich eher verhalten aus. Die USA legten um 0,4% zu. In den anderen großen EU-Staaten liegt Spanien mit plus 0,7% vorne. Deutschland rangiert lediglich im unteren Mittelfeld. Ein Grund dafür liegt wohl auch in den sich nur schwach entwickelnden Konsumausgaben. Und das, obwohl die Beschäftigten in Deutschland im ersten Quartal von deutlich gestiegenen Löhnen von rund 6% profitiert haben.
Ja, was wir beobachten konnten, war, dass die Konsumenten das Plus, was sie jetzt wieder in ihrem Portemonnaie haben, größtenteils auf den Konten haben liegen lassen. Es gab einen kräftigen Anstieg der Ersparnis,
erklärt Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut.
Ich glaube, die Haushalte insgesamt sind trotz der Kaufkraftgewinne derzeit vorsichtig. Sie haben gewisserweise Sorgen, vielleicht auch, was da in Zukunft auf sie zukommt, der demografische Wandel und so weiter.
Dabei gibt es laut Wollmershäuser aktuell auch viel Grund für Optimismus.
Ich denke, wir haben den Tiefpunkt der Krise jetzt hinter uns und sind allmählich auf einen Erholungskurs eingeschwenkt.
Und auch die Bundesbank schreibt in ihrem Monatsbericht für den Monat Mai, dass im zweiten Quartal 2023 die deutsche Wirtschaftsleistung wieder weiter ansteigen dürfte. Und auch am Arbeitsmarkt dürfte sich der deutliche Beschäftigungsanstieg der Bundesbank zufolge fortsetzen.
Soweit Gregor Lischka. Und diese Konjunkturaussichten, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Klaus-Rainer Jakisch. Gibt es darauf denn Reaktionen heute?
Nein, die gibt es im Grunde nicht. Schon seit einiger Zeit ist es ja so, dass die Anleger im Grunde auf Konjunkturnachrichten kaum reagieren und auch nicht positiv reagieren. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat auf dem G7-Treffen in Streser heute deutlich gemacht, dass er jetzt davon ausgehe, weil es eben doch einige Hoffnungsschimmer für die Konjunktur gibt, dass man von einer weichen Landung insgesamt sprechen kann. Aber es hat den DAX eben nicht bewegt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass hier mittlerweile doch die Erkenntnis immer stärker wird, dass die Notenbanken die Zinsen wohl doch nicht in dem Ausmaß in diesem Jahr senken, wie man sich das hier wünschen würde und vielleicht auch nicht so schnell. Der DAX jedenfalls in der Minuszone bei 18.600 Punkten, rund 90 weniger als gestern.
Wachstum kosten, könnten ja auch die nun wieder aufflammenden Handelskonflikte mit China, nachdem die USA unter anderem ja die Zölle auf chinesische Elektroautos und Batterien nach oben geschraubt haben oder zumindest das angekündigt haben, ist jetzt auch die EU ja weiter unter Druck, die ja ohnehin bald entscheiden wird über Autozölle. Die amerikanische Finanzministerin, die hatte gestern beim G7-Treffen ja schon eine geeinte Reaktion gefordert auf Chinas Industriepolitik. Da stellt sich ja die Frage, ist die überhaupt möglich, beziehungsweise ist die auch wünschenswert?
Ja, und diese Frage, die möchte ich gleich weitergeben an Dr. Holger Bahr. Er ist der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der DK Bank. Herr Dr. Bahr, alle spielen da so ein bisschen mit den Muskeln im Moment. Ist tatsächlich so eine einheitliche Haltung, ist die sinnvoll?
Ja, ich würde sagen, sie ist in dem Sinne sinnvoll, als dass dann auch eine kraftvollere Antwort ist und sicherlich ein paar Dinge auch wieder ins Lot rücken kann. Das, was normalerweise stattfindet, dass die Welthandelsorganisation, die WTO, sozusagen im Sport würde man sagen, den Schiedsrichter gibt, das scheint im Moment nicht der Weg zu sein. Und wenn dann die G7-Staaten gemeinsam erst einmal eine Position finden, dann mag das sicherlich auch dazu beitragen, dass irgendwann mal die Eskalationsspirale sich nicht weiter drehen wird. Also insoweit wird das sicherlich ein wichtiger Gesprächspunkt auf dem G7-Treffen sein.
Die USA haben angekündigt, recht hohe neue Zölle einzuführen, insbesondere für E-Autos. Die EU denkt darüber nach, nicht ganz so stark. China hat aber deutlich gemacht, dass man mit Gegenreaktionen rechnen muss. Deutet sich schon so ein bisschen an, als ob da ein neuer Handelskonflikt heraufzieht, oder?
Das ist durchaus möglich. US-Präsident Biden steht im Wahlkampf und muss dort sicherlich auch eine gewisse Härte zeigen. Er ist weit von den Ansinnen, was Schutzzölle und Strafmaßnahmen anbelangt, von den Worten, die sein Konkurrent Donald Trump dort angeschlagen hat. Und für die EU gilt, dass tatsächlich festgestellt wurde, dass dort unerlaubt hohe Subventionen in China getätigt werden und dass man sich vorbehält, auch entsprechende Gegenmaßnahmen, möglicherweise auch Schutzzölle in die Hand zu nehmen. Da steht noch nicht drin, dass man es sofort machen wird. Auch hier muss um Positionen gerungen werden. Die Industrie in Europa wäre dem sicherlich nicht so zugeneigt, weil man natürlich generell mit einem aufkeimenden Handelskonflikt auch die eigenen Exporte nach China schlechter beurteilen muss. Und insoweit ist die Haltung da noch nicht ganz gefunden. Aber ich würde Ihnen recht geben, wenn man denn weitere Schritte auf der Eskalationsstufen gehen wollte, wäre der Boden dafür bereitet und es gilt, die Daumen zu drücken, dass man irgendwann etwas behutsamer damit umgeht und dann auch die Sache ohne weitere Eskalation bei sich bewenden lässt.
Ja, Sie deuten es schon an. Insbesondere natürlich die deutsche Industrie hat sicherlich gar kein Interesse an so einem Handelskonflikt, insbesondere die Autobauer vermutlich nicht. Ist das auch der Grund, warum die Europäer und die Deutschen da ein bisschen vorsichtiger sind im Moment?
Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Grund. Und nochmal, der Grundsatz lautet, wenn man sich nicht mehr so richtig mag und gegeneinander arbeitet, sei es über Protektionismus, über Schutzzölle, über Strafzölle, im Vorfeld Subventionen getätigt hat, dann ist das letztendlich eine Welt, in der dann unfairer Wettbewerb stattfindet. Und er wird in der logischen Konsequenz zu schlechteren Ergebnissen führen. Also grundsätzlich jede Schritte in diese Welt ist eine, die etwas schlechter ist, letztendlich auch für die Börsen. Insoweit müsste man sich auch wieder darauf besinnen, dass freier Handel, internationale Arbeitsteilung eigentlich die Quelle für Wohlstandsmehrung in den letzten Jahrzehnten war. Hoffentlich kommt die Besinnung relativ zeitnah.
Ja, hoffen wir das. Das waren Einschätzungen von Dr. Holger Bahr. Er ist der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der DK Bank. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ja, danke auch aus dem Kölner Studio. Dann schauen wir mal, Herr Jakisch, auf Einzelwerte heute im DAX. Der Rüstungskonzern Rheinmetall, der hat vor einem NATO-Mitgliedstaat einen Großauftrag für Artilleriemunition erhalten im Wert von knapp 300 Millionen Euro. Bewegt das die Aktie heute?
Nicht so richtig. Sie kann zumindest nicht davon profitieren, was sicherlich am Gesamtmarkt mitliegt. Aber vermutlich auch daran liegt, dass die Auftragsbücher bei Rheinmetall ohnehin so voll sind, dass man nur davon träumen kann. Die Aktie jedenfalls mit einem kleinen Abschlag von 0,5% an der Tafel.
ThyssenKrupp wird jetzt 20% der Stahlsparte an den Investor Kretinsky verkaufen. Das hat der Aufsichtsrat gestern Abend tatsächlich beschlossen, wenn auch ohne die Stimmen der Arbeitnehmerseite. Was macht der Kurs heute?
Ja, der Aktienkurs ist heute leicht im Minus mit rund 2,5%. Insgesamt allerdings sehen die Anleger den Einstieg von Daniel Kretinsky, dem tschechischen Großindustriellen, sehr positiv und diese Gesamtentscheidung positiv und stehen damit natürlich im Widerspruch zur Belegschaft. Aber heute gibt es erst einmal Gewinnmitnahmen bei der Aktie.
Und dann gibt es noch einen Ritterschlag für die zweitgrößte Kryptowährung.
Das ist richtig. Da geht es um Ether oder Ether, wie es auf Englisch heißt. Diese Kryptowährung, sie soll nun auch wie der Bitcoin demnächst durch die US-Börsenaufsicht den Ritterschlag in der Form bekommen, dass man frei gehandelte und börsengehandelte Fonds auflegt, die eben in dieser Währung oder diesem Geld dann notiert sind. Das sind ja die sogenannten ETFs. Und das hat den Bitcoin schon deutlich nach oben getrieben und dürfte auch Ether weiter nach oben treiben. Die Aktie ist allein, nicht die Aktie, sondern diese Währung oder diese Quasi-Währung ist in den letzten Wochen um rund 20% gestiegen.
Und was macht der Euro?
Der Euro, der ist relativ stabil, leicht gestiegen heute Morgen bei $1.0842.
Und dann schauen wir noch auf die Anleihen und das Gold.
Auf dem Anleihenmarkt ist die Umlaufrendite leicht gestiegen auf 2,64% und die Unze Feingold ebenfalls um rund $12 auf $2.340.62.
Börseninformationen waren das von Klaus-Rainer Jakisch. Danke nach Frankfurt. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat die EU unseren digitalen Alltag verändert, einige Regeln für mehr Datenschutz im Internet erlassen, zum Beispiel was Cookies betrifft, die kleinen Datenpakete also, die Informationen zum Surfverhalten sammeln, wenn wir Internetseiten besuchen. Die werden dann für zielgerichtete Werbung eingesetzt. Gegen die automatische Speicherung der Cookies schritt die EU 2018 ein. Mit der Datenschutzgrundverordnung. Vollständig beendet hat sie dieses Tracking, also dieses Spurenlesen im Netz, allerdings nicht. Warum? Das erklärt Falk Steiner.
Seit 2 Jahrzehnten verdienen Internetunternehmen mit gezielter Werbung auf Tracking-Basis Geld. Teils hunderte Anbieter werden bei populären Webseiten Huckepack mitgeladen, damit diese über eine Vielzahl Webseiten herausfinden, wofür genau sich die Nutzer interessieren. Aber ist es nicht längst vorgeschrieben, dass EU-Bürger, also auch Deutsche, seit der Datenschutzgrundverordnung 2018 gefragt werden müssen, ob so viele Daten über ihre Interessen im Netz gesammelt werden? Doch, aber das ist aufwendig und verwirrend. Mit einem vorgeschalteten kleinen Fenster werden die Nutzer aufgefordert, alle akzeptieren oder eigene Einstellungen, manchmal wird auch ablehnen angeboten. Cookie-Banner werden diese Fenster genannt. Nutzer verstehen bei diesen in der Regel nichts. Für Verbraucherschützerin Lina Erik ist es
unmöglich, dann auf dieser Basis noch eine informierte Entscheidung über die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu Werbezwecken zu treffen.
Daher fordern die Verbraucherschützer vom VZBV, dass nach der Europawahl Profilbildung zu Werbezwecken eindeutig verboten wird. Ob das nicht eigentlich heute bereits so ist, ist Gegenstand jahrelanger Rechtsstreitigkeiten. Als die Datenschutzgrundverordnung vor 8 Jahren verabschiedet wurde, hätte eigentlich auch die E-Privacy-Verordnung kommen sollen, die solches Tracking in der EU genauer regelt. Doch sie ist bis heute nicht verabschiedet, die Mitgliedstaaten werden sich nicht einig. Ein rechtliches Chaos, das auch die Digitalwirtschaft nicht mag. Dirk Freitag vom BVDW fordert ebenfalls, dass endlich Klarheit geschaffen wird, warnt aber davor, Profilbildung für Werbezwecke rundheraus zu verbieten.
Keine Newsseite, keine App oder auch kein Sportportal kann ohne Kosten betrieben werden. Die Refinanzierung des Internets ist die Möglichkeit, Informationen frei zugänglich zu machen. Schaffen wir die Möglichkeit ab, verlieren Millionen von Verbraucherinnen und Verbrauchern den entgeltfreien Zugang zu diesen digitalen Diensten, den Inhalten und vor allem den Informationen.
Die Drohung, wenn Sie nicht Ihre Daten kostenlos hergeben, sich also tracken lassen, wird vieles im Netz für Sie teurer. Oder Sie müssen sehr viel mehr und nicht zielgerichtete Werbung im Netz ertragen. Ob das wirklich die einzige Alternative ist? Anbieter führten in den vergangenen Jahren die Möglichkeit ein, dass Nutzer Geld zahlen, statt ihr Verhalten analysieren und für Werbezwecke nutzen zu lassen. Aber auch das ist umstritten. Wie hoch ist ein angemessener Preis? Und ist es wirklich eine freie Entscheidung,
entweder zu zahlen oder voll in die Profilbildung einzuwilligen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die möglichst wenig Tracking wollen, müssen sich derzeit mit komplizierten Einstellungen auseinandersetzen. Die einfachste wirkt nur ein bisschen. Alle gängigen Browser wie Chrome, Firefox, Safari oder Edge haben eine Datenschutzeinstellung namens Do Not Track. Diese Option zu aktivieren ist das einfachste Mittel. Ob sie dann wirklich nicht getrackt werden, können Nutzer jedoch nicht kontrollieren. Weitergehenden Schutz bieten Erweiterungen für Browser, die etwa das Laden von Inhalten von Drittseiten einschränken. Die Technologiekonzerne schaffen inzwischen aus ganz anderen Gründen Fakten. Apple hat das Tracking der Nutzer seiner Geräte technisch erschwert, auch weil damit IT-Sicherheitsrisiken verbunden sind. Und Google hat angekündigt, Veränderungen an seinem Browser Chrome vorzunehmen, der auf den meisten Mobilgeräten verwendet wird. Der Wildwuchs der Werbeüberwachung soll damit beendet werden. Google will stattdessen künftig weniger Daten, die aber zentral für Werbedienstleister bereitstellen. Ob das die Privatsphäre besser schützt? Immer noch läge die Entscheidung, wie viele Daten gesammelt und verwendet werden, nicht bei uns selbst, sondern bei Google. Und die Einführung dieser Funktion, die als besserer Schutz für die Nutzer angepriesen wird, ist immer wieder verschoben worden, zuletzt auf Anfang 2025.
Über 6 Jahre Datenschutzgrundverordnung und das Tracking Falk Steiner. Und wir kommen zu unserem Firmenporträt. Da geht es heute um Zuchtgarnelen. Ecuador, China, Indien, Vietnam, Indonesien, da kommen die meisten her aus sogenannten Schrimpfarmen. Garnelen müssen also oft einen weiten Weg zurücklegen, bevor sie hier auf dem Teller landen. Ein Start-up aus Niedersachsen hat eine Alternative entwickelt und bringt zusammen, was bislang nicht zusammengehörte, die salzwasserliebenden Garnelen und ein altes Salzbergwerk, das sonst keinen Nutzen mehr hatte. Jan Tolzmann hat Aquaporna besucht.
Kleinstadt-Idylle im niedersächsischen Wunsdorf. Flaches Land, soweit das Auge reicht, wäre da nicht ein riesiger Berg aus Salz, an dessen Fuß ein stillgelegtes Kalibergwerk und die Aquaporna GmbH. Ein Start-up mit derzeit 14 Mitarbeitern. Hier produziert das Unternehmen seit 3 Jahren weiße Tigergarnelen für Farmen, Universitäten und Endverbraucher. Die gesamte Produktion läuft nachhaltig. Dauerpiepen auf dem Hof des Firmengeländes. Das Geräusch verrät, aktuell wartet das Unternehmen seine Geräte. Schläuche und Rohre führen in die beiden Produktionshallen. Mitarbeiter packen und entpacken Kisten. Mittendrin im geschäftigen Trubel einer der beiden Gründer höchstpersönlich, der Jurist David Gebhardt. Er erklärt, warum die Standortwahl kein Zufall gewesen ist.
Ein Faktor, um das Garnelenfarming, das Nachhaltige in Deutschland auch kostensensibler zu gestalten, sind Synergieeffekte. Und da haben wir jetzt hier die Möglichkeit, industrielle Abwärme zu nutzen, die sonst normalerweise halt ungenutzt in die Atmosphäre gehen würde. Und wir können das nochmal produktiv nutzen, um unser Wasser zu erwärmen.
Denn erst bei einer Wassertemperatur von 29 Grad Celsius fühlen sich die Garnelen pudelwohl. Und da sie Salzwasser lieben und brauchen, liefert das Kali-Bergwerk die richtige Salzmischung gleich mit. Beides funktioniert, weil es noch Jahrzehnte dauert, bis sich die Tore des alten Kali-Bergwerks endgültig schließen.
So, dann einmal Überziehschuhe, weil es ist hier ein sehr, sehr sensibler Bereich.
Auf dem Weg in den Paarungsbereich der Garnelen, dem Herzstück des Unternehmens. Es ist tropisch heiß, warmes Wasser rauscht durch die Rohre und das abgedunkelte Licht sorgt für eine schummrige Wohlfühlatmosphäre. 2 große Becken trennen Männchen und Weibchen voneinander. Erst wenn die weißen Eier der Weibchen unter dem Panzer sichtbar sind, kommen sie in das Becken der Männchen. Und dann, wenn alles stimmt, geht's los. Eine gesunde Mahlzeit im Vorfeld hilft.
Was es aber nicht einfacher macht. Also wir müssen die Garnelen quasi ganz natürlich in Stimmung bringen. Wir haben hier eine ganz spezielle Diät. Die kriegen Tintenfisch und Muschelfleisch, weil wir so ein bisschen den Pazifik hier imitieren müssen. Wir haben eine erhöhte Salinität in den Becken. Und hier müssen wir sogar noch mehr als in der eigentlichen Farm auf die Wasserparameter achten. Weil schon eine kleinste Abweichung in den pH-Werten dafür sorgt, dass sie einfach nicht in Stimmung kommen. Und das steht nirgendwo in einem Manual.
Also, wie professionelle Züchter ihre Tiere in Stimmung bringen, ohne dabei deren Wohl zu gefährden. Denn es gibt auch Methoden, die grausam und brutal sind. Beispielsweise, indem Züchter den Weibchen eines ihrer Stielaugen abschneiden. Nach erfolgreichen Befruchten haben die Männchen erstmal Pause. Bei den Weibchen geht die Reise weiter. Im Nebenraum kommen sie in das erste von vielen verschiedenen Becken. Der Biologe im Unternehmen, Leon Kuckuck, erklärt den Prozess.
Der Raum wird abgedunkelt und dann wirklich für 4-5 Stunden in Ruhe gelassen. Keiner betritt den Raum, keine lauten Geräusche und optimale Bedingungen eben für die Weibchen. Und in der Zeit laichen die eben ab und geben ihre Eier ins Wasser ab. Und das ist jetzt hier gestern oder vorgestern geschehen. Und inzwischen sind die tatsächlich schon geschlüpft.
Das Resultat: Zehntausende kleiner Mini-Garnelen. Bis sie groß genug für die Ernte sind, so nennen die Fachleute den Zeitpunkt kurz bevor sie getötet werden, durchlaufen sie verschiedene Zuchtstationen. Erntestation, die eigentliche Farm. Das Wasser rauscht. Ein Raum mit riesigen Becken, umringt von einem Labyrinth aus Rohren, Filtern und Pumpen. David Gebhardt erzählt, was hier passiert.
Also, was wir jetzt hier sehen, unser sogenanntes Smart Reef System. Das ist letztlich ein langgestrecktes Becken, das unterteilt ist in 2 bis 3 Compartments. In jedem Compartment lebt eine Generation von Garnelen. Und wenn das letzte Compartment abgeerntet wird, wird ganz am Anfang die Garnelen vom einen Compartment ins nächste transferiert. Und durch dieses rollierende Prinzip und viele verschiedene Becken können wir eben sicherstellen, dass wir ständig frisch ernten können.
Bevor Mitarbeiter die Tiere für den Verkauf weiterverarbeiten, erfolgt deren Tötung. Wie das geschieht, ohne dass die Tiere leiden, erklärt der Chef.
Dann werden sie getötet durch Eiswasser und Strom. Also die sind sofort gelähmt durch dieses Eiswasser. Das würde eigentlich auch schon reichen, aber eben um nochmal sicher zu gehen, wird nochmal 10 Minuten Strom durch das Wasser geleitet.
Mit der aktuellen Anlage produziert das Unternehmen jährlich 4 Tonnen Garnelen. Und der Bedarf ist riesig. Hierzulande werden alleine 50.000 Tonnen jährlich gegessen. Deshalb vergrößert sich das Unternehmen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. In Zukunft möchte Aquapurna jährlich bis zu 700 Tonnen nachhaltig produzieren. Mitte nächsten Jahres gehen die ersten 9 Anlagen in Betrieb. David Gebhardt beschreibt, was sich das Unternehmen auf die Fahne geschrieben hat.
Wir wollen der breiten Bevölkerung es möglich machen, nachhaltige und regionale Garnelen zu einem guten Preis hier in Deutschland einfach kaufen zu können. Und wir wollen den Impact, den die Garnelenindustrie weltweit hat, einfach so weit minimieren wie irgendwie möglich.
Garnelen, die also nicht auf Weltreise gehen, bevor sie auf den Teller kommen.
Die Aquapurna GmbH in Niedersachsen hat Jan Tolzmann für uns besucht. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, in der es um die Krise auf dem Wohnungsmarkt geht. Zunächst aber zu den Folgen der Konjunkturschwäche.
Die Augsburger Allgemeine vermerkt zur derzeitigen Wirtschaftspolitik der Bundesregierung: Ohne deutlich mehr Wachstum werden die geplante Rentenreform der Ampel ebenso wie ihre Gesundheits- und Pflegereformen unfinanzierbar. Die Sozialversicherungsbeiträge müssten so steigen, dass die deutsche Wirtschaft durch massiv erhöhte Lohnkosten im internationalen Vergleich zusätzlich ausgebremst würde. Gefährlicher ist jedoch, dass der Grundgedanke der Klimapolitik scheitert, dass Deutschland mit der Versöhnung von Ökonomie und Ökologie internationales Vorbild sein und damit gute Geschäfte machen kann. Die FAZ gibt mit Blick auf die Erwartungen an den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu bedenken: Die künstliche Intelligenz schickt sich an, das große Versprechen auf die Digitalisierungsrendite einzulösen. Dies schließt aber einen teilweise radikalen Wandel bestehender Berufsbilder ein, wovon allein in Deutschland rund 3 Millionen Arbeitsplätze betroffen wären. Für Beschäftigte bedeutet dies, offen für den Einsatz des Kollegen KI zu sein. Denn zumindest in naher Zukunft wird künstliche Intelligenz vor allem als Werkzeug eingesetzt werden, um Prozesse in Unternehmen deutlich effizienter zu machen. In klassischen Industrienationen kann darin sogar der Schlüssel für die demografische Herausforderung liegen. Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert die aktuellen Zahlen zum Wohnungsmarkt. Bauministerin Geiwitz betont gerne, um den Wohnungsbau stehe es gar nicht so schlecht. Nach ihrer Lesart sei die Lage am Bau stabil. Das klingt schöner als Stagnation. Die Zahlen für 2023 belegen eher Letzteres. Laut Statistischem Bundesamt wurden hierzulande 294.400 neue Wohnungen fertiggestellt. So viele wie im Vorjahr. Geiwitz verweist zwar zu Recht darauf, dass sich derzeit rund 391.000 Einheiten im Bau befinden. 2024 könnte sie erstmals ihr ausgegebenes Ziel von 400.000 neuen Wohnungen erreichen. Nur wäre selbst das unzureichend. Laut einer Studie fehlen in Deutschland rund 800.000 Wohnungen. Die aktuellen Fertigstellungen und die Perspektive bedeuten demnach höchstens, dass eine Konstante bleibt: die Wohnungsnot.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Altersarmut und warum immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten müssen, das ist gleich eines der Themen in Deutschland heute hier nach den Nachrichten dann mit Melanie Longerich am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner, und Ihnen noch ein schönes Wochenende.